Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wir gehen weiter in unserer Reise mit Paulus Richtung Rom. Aber ich möchte zu Beginn dieser Predigt erst einmal beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns hineinnimmst in diese Reise des Paulus quer durch die damalige Welt. Wir haben viel mit Paulus erlebt die letzten Monate und möchten dich jetzt bitten, dass du auch durch dieses letzte Wegstück zu uns redest. Danke, dass du unser Gott bist, Herr. Segne du uns. Amen. Wie haben wir eben gesungen, die letzte Liedzeile? Würde gern zurückblenden, aber das geht, glaube ich, nicht. Ja. Dein Reich hat kein Ende. Und es fing an mit, dass Gott regiert, oder? Deine Herrschaft hat... Da, wo ich euch jetzt hineinnehme in diese stürmische Reise von Israel an Zypern vorbei, Südküste von Türkei streifend, nach Kreta rüber, nach Malta und dann weiter nach Italien. Auf dieser Reise hat Paulus so erlebt, wie es ist, wenn Gott regiert, wenn Gottes Herrschaft gegenwärtig ist, egal was passiert. Gott sitzt im Regiment. Wir sind in Apostelgeschichte 27, ein langes Kapitel. Da heißt es, Apostelgeschichte 27, Vers 1, als unsere Abfahrt nach Italien feststand, wurden Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann der kaiserlichen Kohorte namens Julius übergeben. Warum nach Italien? Weil der Paulus, so lesen wir im Vers vorne dran, an den Kaiser appelliert hat. Er war von den Juden angeschuldigt. Die Juden wollten ihn entweder selbst töten oder er sollte getötet werden. Aber er hat sich auf den Kaiser berufen und deshalb geht es jetzt nach Italien. Wir bestiegen ein Schiff aus Adramyttium, das die Orte entlang der Küste Kleinasiens anlaufen sollte, und fuhren ab. Also der Paulus ist hier, Caesarea, und es soll Richtung Kleinasien gehen. Hier entlang soll das Schiff fahren. Bei uns war Aristarch, der Mazedonier aus Thessalonich. Wie mag's dem Paulus zumute gewesen sein? Hier in Caesarea bzw. Jerusalem wollten sie ihn ans Leben. Er ist aktuell vom Tod bedroht. Jetzt haben wir bereits Herbst, wo man eigentlich nicht mehr Schiffsreisen unternimmt. Ist das so ein bisschen vom Regen in die Traufe, von einer Gefahr in die andere? Und da steht so eine Kleinigkeit im Text, bei uns war Aristarch, der Mazedonier aus Thessalonich. Erstmal ist da von wir die Rede, wir bestiegen ein Schiff, bei uns war. Der Lukas zumindest ist dabei, der Paulus ist nicht allein. Und dann wird hier namentlich nochmal der Aristarch erwähnt. Aristarch, den haben wir schon in Kapitel 19 erlebt, als dieser Aufruhr in Ephesus war. Groß ist die Artemis der Epheser. Und sie unter anderem dem Aristarch ans Leben wollten. Die ganze Stadt geriet in Aufruhr, alles stürmte ins Theater und sie schleppten die Mazedonier, Gaius und Aristarch, Reisegefährten des Paulus, mit sich. Da ist einer dabei, der ist mit Paulus schon durch Todesgefahr gegangen. In Kolosser 4, Vers 10 heißt es, es grüßt euch Aristarch, der mit mir im Gefängnis ist. Wie gut ist es, Reisegefährten zu haben, auch Gefährten im Leben zu haben, mit Christen, die alles mit uns teilen. Freude, Leid, Gefahr. Am anderen Tag liefen wir in Sidon ein. Sidon, das ist noch nicht weit. Und Julius, also dieser Hauptmann, der Paulus wohlwollend behandelte, erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich versorgen zu lassen. Auch wieder so eine kleine Nettigkeit Gottes, Freundlichkeit Gottes am Rande. Da bist du eigentlich Gefangener, kaiserlicher Gefangener. Und dann ist dir dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann, der wahrscheinlich gar kein Christ war, aber wohlgesonnen. Ich sehe das als Wirken Gottes. Das ist nicht der erste Hauptmann, der im Neuen Testament auftaucht und der durchaus freundlich war. In Kapernaum heißt es, da ist auch ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, der sagt zu Jesus, Herr, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Was für eine tiefe Gotteserkenntnis dieser andere Hauptmann schon hatte. Bei der Kreuzigung Jesu wieder ein römischer Hauptmann. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten, wahrhaftig, das war Gottes Sohn. Da steht so ein römischer Hauptmann unterm Kreuz und erkennt zutiefst, wer Jesus ist. Und in unserer Predigtreihe über die Apostelgeschichte haben wir im 10. Kapitel bereits den Cornelius erlebt. Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann. Und das wird einer unserer ersten Vorfahren, ein Christ aus heidnischem Hintergrund, ein römischer Hauptmann. Und jetzt wieder ein Hauptmann. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Vers 4. Von dort fuhren wir weiter und umsegelten, weil wir Gegenwind hatten, Zypern. Gegenwind. Offenbar kam der Wind von hier. Sonst hätte man abkürzen können. Aber so muss man einen Bogen um Zypern machen. Sicherer ist das auch. Gegenwind ist in der damaligen Zeit eine Katastrophe gewesen. Da kommst du nicht voran. Wir fuhren durch das Meer von Zilizien und Pamphylien und erreichten Myra in Lizien oder Lykien. Das liegt hier. Lizien, diese Landschaft und Myra, eine der Haupthäfen. Dort fand der Hauptmann ein alexandrinisches Schiff, das nach Italien fuhr und er brachte uns an Bord. Myra war tatsächlich ein Haupthafen für Getreideversorgung. Das Römische Reich musste versorgt werden. Und das Getreide kam von hier, Ägypten, zu dieser Zeit. Und dann war Myra eines der Umschlagplätze. Und sie besteigen jetzt ebenso ein Getreideschiff. Ist nicht gerade, von was hast du vorhin erzählt? Von Kreuzfahrtschiff. Stelle ich mir gemütlicher vor, ein Kreuzfahrtschiff. Ich habe das noch nicht erlebt. So ein Getreideschiff, ein Handelsschiff, hat sicherlich nicht viel Komfort gehabt. In Vers 38 lesen wir, dass es tatsächlich ein Getreideschiff war. Denn da werfen sie das Getreide über Bord, damit das Schiff leichter wird im Sturm. Ein Getreideschiff. Viele Tage kamen wir nur langsam vorwärts und mit Mühe erreichten wir die Höhe von Knidos.
Knidos.
Eigentlich fängt es hier erst an, schwieriger zu werden. Solange du hier an der Küste entlang segeln kannst, bist du immer noch relativ geschützt. Aber es ist schon bis hier mühsam, lesen wir. Wenn du dann übers offene Meer musst, wird es eigentlich noch gefährlicher. Da uns der Wind nicht herankommen ließ, umsegelten wir Kreta. Der Wind ließ uns nicht herankommen. Wo wollten sie eigentlich hin?
Eigentlich wollten sie hier durch. Und dann nach oben. Und dann rüber.
Aber das ging wieder mit dem Wind nicht. Da uns der Wind nicht herankommen ließ, umsegelten wir Kreta bei Salmone, fuhren unter großen Mühen an Kreta vorbei und erreichten einen Ort namens Kaloi Limenes, in dessen Nähe die Stadt Lasea liegt. Jetzt sind sie hier auf Kreta. Da inzwischen längere Zeit vergangen und die Schifffahrt bereits unsicher geworden war, warnte Paulus und sagte: Männer, ich sehe, die Fahrt wird mit Gefahr und großem Schaden verbunden sein, nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Hier steht noch eine Bemerkung, das Fasten war schon vorüber. Wir sind tatsächlich spät im Jahr, das ist das Fasten des großen Versöhnungstages. Und das Reisen wird immer gefährlicher. Zu der Zeit machst du keine Schiffsreise, freiwillig ganz sicherlich nicht, und schon gar nicht ganz darüber nach Italien. Wo hätte der Paulus viel lieber hin wollen? Natürlich zum großen Versöhnungstag nach Jerusalem. Da liegt Jerusalem. Manchmal sind Gottes Wege doch so ganz, ganz anders, als man sich's vorstellt. Der große Versöhnungstag ist bis heute so zentral für jüdische Menschen, für den Paulus damals auch. Und jetzt geht's gerade in die Gegenrichtung. Männer, ich sehe, die Fahrt wird mit Gefahr und großem Schaden verbunden sein. Der Hauptmann aber vertraute dem Steuermann und dem Kapitän mehr als den Worten des Paulus. Da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, beschloss die Mehrheit weiterzufahren, um nach Möglichkeit Phönix zu erreichen. Auch ein Hafen auf Kreta. Sie waren hier unten. Phönix, das ist mehr geschützt. Dort wollen sie überwintern. Als leichter Südwind aufkam, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten den Anker und fuhren dicht an Kreta entlang. Doch kurz darauf brach von der Insel her ein Orkan los. Das Schiff wurde mitgerissen und weil es nicht mehr gegen den Wind gedreht werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Hat jemand schon mal einen Orkan auf dem Wasser miterlebt? Der müsste jetzt erzählen, was das ist. Ich kenne im Segelboot auf dem Meer nur Windstärke 6 und das hat gereicht, aber bis zum Orkan ist es noch sehr, sehr weit. Orkan. Wir haben hier den ein oder anderen Orkan in Bonn gehabt. Die Jahre über. Das ist, ja, kein Spiel. Ich hatte bisher keinen Orkan auf dem Wasser, ich hatte nur einen Orkan in der Luft. Auf einem Heimflug von Ankara vor Jahren. Und die deutschen Flughäfen waren zum Großteil geschlossen. Der Orkan lag über Deutschland. Aber die Fluggesellschaften sind die meisten nicht mehr geflogen, außer Turkish Airlines. Und wir sind hier gelandet, ja. Es war eine interessante Erfahrung. Meine Frau musste mich am Flughafen abholen, weil auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr fuhren wegen der umgeschmissenen Bäume. Und in unsere Straße konnten wir gar nicht mehr richtig reinfahren, denn da lag dann auch ein Baum. Eukan. Eine interessante Erfahrung. Ich habe das lieber mit dem Flugzeug gehabt, als damals mit diesem Getreideschiff. Während wir unter einer kleinen Insel namens Kauda hinfuhren, konnten wir das Beiboot nur mit Mühe in die Gewalt bekommen. Die Matrosen hoben es hoch, dann sie das Schiff, in dem sie Taue darum herumspannten. Weil sie fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker hinab und trieben dahin. Da wir vom Sturm hart bedrängt wurden, erleichterten sie am nächsten Tag das Schiff und am dritten Tag warfen sie eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Sie machen alles. So wie damals bei meinem Flug alles gemacht wurde. Wir waren nicht viele, die mitfliegen wollten. Man hat uns dann schön gleichmäßig verteilt auf die Maschine. So wird hier alles gemacht, um irgendwie heil da durchzukommen. Zuerst wird das Schiff erleichtert, möglichst alles über Bord geworfen, was man über Bord werfen kann. Und dann auch noch die Schiffsausrüstung, also weiß nicht, ob das die Ersatzsegel waren oder was da alles. Nur, dass dieses Schiff leichter wird und wohl nicht so tief einsinkt und leichter über die Wellen gleiten kann. Ihr kennt jemand in der Bibel, der hat es auch erlebt, dass das Schiff erleichtert wurde. Der Jona, da heißt es in Jona 1, die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Wisst ihr auch, was der Jona gemacht hat? Jona war in den untersten Raum des Schiffes hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Das lesen wir von Paulus nicht an der Stelle. Mehrere Tage hindurch zeigten sich weder Sonne noch Sterne und der heftige Sturm hielt an. Schließlich schwand uns alle Hoffnung auf Rettung. Keine Hoffnung mehr, dass du das überlebst. Niemand wollte mehr essen. Da trat Paulus in ihre Mitte und sagte, Männer, man hätte auf mich hören sollen. Und von Kreta nicht abfahren sollen, dann wären uns dieses Unglück und der Schaden erspart geblieben. Doch jetzt ermahne ich euch, verliert nicht den Mut. Niemand von euch wird sein Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Denn in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir gekommen und hat gesagt, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser treten und Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Habt also Mut, Männer, denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommen wird, wie mir gesagt worden ist. Das klingt anders als beim Jona, oder? Der Paulus steht auf und sagt, mein Gott hat zu mir gesprochen, wir werden gerettet. Das Leben wird gerettet, das Schiff geht verloren. Stellt euch mal die Szene vor. Das war nicht so eine nette Gemeinde, die da zusammen war und die alle an Jesus geglaubt haben. Und da tritt Paulus in dieser Situation, als keine Hoffnung mehr ist, hin und sagt, mein Gott hat gesprochen und hat zugesagt. Als wir schon die 14. Nacht auf der Adria trieben, merkten die Matrosen um Mitternacht, dass sich ihnen Land näherte. Sie warfen das Lot hinab und maßen 20 Faden, also sie messen die Tiefe. Kurz danach loteten sie nochmals und maßen 15 Faden. Aus Furcht, wir könnten auf Klippen laufen, warfen sie vom Heck aus 4 Anker und wünschten den Tag herbei. Als aber die Matrosen unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug aus Anker auswerfen, vom Schiff zu fliehen versuchten und das Beiboot ins Meer hinunterließen, sagte Paulus zum Hauptmann und den Soldaten, wenn sie nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Jetzt möchte sich noch die Mannschaft aus dem Staub machen. Egal, was mit diesen Passagieren und dem Schiff wird. Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es forttreiben. Menschlich gesehen nicht die klügste Handlung. Aber sonst wäre die Besatzung weg gewesen. Was doch in so einer Situation Uneinigkeit, Rücksichtslosigkeit und Egoismus noch an Erschwerung der Lage bringt. Statt dass man gemeinsam gegen den Untergang kämpft, ist jetzt auch noch das Beiboot weg. Bis in die Morgendämmerung hinein ermunterte Paulus alle, etwas zu essen und sagte, heute ist schon der 14. Tag, dass ihr ausharrt, ohne auch nur die geringste Nahrung zu euch zu nehmen. Deshalb rate ich euch, esst etwas, das ist gut für eure Rettung. Denn keinen von euch wird auch nur ein Haar von seinem Kopf verloren gehen. Keine Hoffnung auf Rettung. Und der Paulus sagt zu, kein Haar auf dem Kopf wird verloren gehen. Was für ein Vertrauen in Gott. Ich habe mich gefragt, warum haben die eigentlich nicht gegessen? Seekrankheit ist gut möglich, habe ich leider auch erlebt, damals im Sturm. Ist nicht schön. War es auch die Hoffnungslosigkeit? Aber dadurch wirst du ja noch schwächer. Auf alle Fälle verstärkt es die Situation. Sie werfen die Nahrung eher über Bord, statt dass sie essen. Nach diesen Worten nahm Paulus das Brot, dankte Gott vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten alle Mut und aßen ebenfalls. Wir waren im Ganzen 276 Menschen an Bord. 276 Menschen, die keine Hoffnung mehr haben und denen kein Haar auf dem Kopf verloren gehen soll. Nachdem sie sich satt gegessen hatten, warfen sie das Getreide ins Meer, um das Schiff zu erleichtern. Dann entdecken sie Land, machen die Anker los. Zugleich lösen sie die Haltetaue der Steuerruder und so weiter und hielten mit dem Wind auf dem Strand zu. Das Schiff strandet, das Heck aber begann in der Brandung zu zerbrechen. Du sitzt schon auf der Sandbank, das Land ist da, aber das Heck droht zu zerbrechen. Vers 42, da beschlossen die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit keiner schwimmend entkommen konnte. Also bevor sie entkommen, dann lieber bringen wir sie um. Der Hauptmann aber wollte Paulus retten und hinderte sie an ihrem Vorhaben. Er befahl, dass zuerst alle, die schwimmen konnten, über Bord springen und an Land gehen sollten, dann die übrigen, teils auf Planken, teils auf anderen Schiffstrümmern. So kam es, dass alle ans Land gerettet wurden. Paulus hat offenbar Recht gehabt. Gott hat zugesagt, er handelt, und Gott hat gehandelt. Alle 276 sind gerettet. Was möchte ich da von Paulus, was kann ich von Paulus lernen? Ein paar kurze Punkte. Ein erster Punkt, leiden, weil andere nicht auf Paulus hören. Männer, ich sehe die Fahrt mit großer Gefahr und großem Schaden verbunden sein, auch für unser Leben. Der Hauptmann aber vertraute dem Steuermann und dem Kapitän mehr als den Worten des Paulus. Hätten sie doch nur mal auf den Paulus gehört. Geht es euch ja auch oft so, dass wir leiden unter irgendetwas, weil andere einfach nicht hören. Einfach nicht hören. Hier entscheidet die Mehrheit. Die Mehrheit ist dafür, wir können ohne weiteres jetzt im Herbst noch fahren. Wie viel leiden wir Christen, weil die Mehrheit auch in unserem Land etwas entscheidet, was wir nicht ändern können, wo wir aber die Folgen tragen müssen. Ich mache ein Beispiel, aber nur wirklich nur kurz. Ich nehme mal die Familienpolitik und die Familiengesetzgebung, die wir mit Ehe und Familie, die wir mittlerweile in Deutschland haben. Ein endloses Thema. Ich wäre dagegen gewesen, gegen so manches Gesetz. Ihr auch. Aber als Christ bist du in manchem einfach betroffen. Da kannst du noch so lang gesagt haben, das ist nicht gut. Was ich von Paulus hier lernen möchte, ist, der Paulus hätte doch auch jammern können. Ich habe es euch gleich gesagt, jetzt sind wir in dieser Situation, ihr seid dran schuld und überhaupt. Nein, der Paulus macht weiter. Gottes Diener, auch in solcher einer Situation, wenn einem andere sowas eingebrockt haben. Ein zweiter Punkt, leiden, weil andere nicht auf Gott hören. Der Paulus ermahnt sie ja, in dieser Nacht ist ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, zu mir gekommen und hat gesagt, fürchte dich nicht, Paulus. Wir müssen allerdings an einer Insel stranden. Paulus sagt von Gott aus, was zu tun ist. Und was machen sie? Sie hören wieder nicht. Die Schiffsmannschaft versucht, das sinkende Schiff zu verlassen, will das Schiff aufgeben. Die Folge ist, dass die Soldaten die Gefangenen töten wollen. Paulus hat doch klar im Namen Gottes gesagt, so und so ist die Situation. Wir können froh sein, wenn wir im Namen Gottes etwas weitergegeben haben und Menschen nicht gehört haben, dass Gott treu ist, so wie er hier treu ist. Er hat nicht gesagt, ja, hätten sie mir mal geglaubt, jetzt lassen wir halt das Schiff untergehen. Nein, auch dann, wenn sie nicht hören auf das, was Gott sagt, rettet Gott in dieser Situation. Ein dritter Punkt bei Paulus. Mitten im Sturm eine Verbindung zu Gott. Wir erfahren nicht viel von Paulus, was er macht in diesen furchtbaren Tagen und Nächten. Aber in Vers 23 heißt es, in dieser Nacht ist ein Engel Gottes zu mir gekommen und hat gesagt, fürchte dich nicht. Ein Engel Gottes. Ich glaube, dass Paulus diesen Engel erwartet hat. Ich glaube, dass Paulus in dieser Situation wirklich auf Gott ausgerichtet war. Er hätte ja auch die ganze Zeit Wasser schöpfen können, oder? Verzagen können, klagen können. Ich glaube, dass Paulus sich ähnlich verhalten hat wie in Kapitel 16. Da ist er im Gefängnis. Erinnert ihr euch noch, was er gemacht hat? Lobpreis, Loblieder. Ich möchte euch kurz erzählen, wo ich meine schönste Lobpreiszeit hatte. Das war in eben jenem Orkanflieger damals. Da waren die Schreie von denen, die da keinen Lobpreiszeit hatten in diesem Flieger. War eine ganz unwirkliche Situation. Wir waren vielleicht 20 Leute, die anderen wollten nicht mitfliegen an dem Tag. Man hatte uns im ganzen Flieger verteilt aus Gewichtsgründen und viele haben vor Angst geschrien. Und da war so eine Gegenwart Gottes. Das war die schönste Lobpreiszeit meines Lebens. Ich stelle mir den Paulus hier im Eukan, in diesem Schiff, genauso vor. Und dann kommt zu ihm sogar noch ein Engel Gottes. Und Gott sagt ihm zu, fürchte dich nicht, Paulus. Gott spricht ihm das zu, was er braucht. Und Gott spricht ihm das zu, was er dann auch an andere weitergibt. Fürchte dich nicht. Egal, wie diese Situation gerade aussieht. Paulus hat so viel Leid und so Zerbruch erlebt, dass er andere wirklich da auch verstehen kann und sie mit hinausnehmen kann aus dem Dunkel. Fürchte dich nicht, Paulus. Die Botschaft des Paulus. Doch jetzt ermahne ich euch, verliert nicht den Mut. Vers 25. Habt also Mut, Männer. Denn ich vertraue auf Gott, dass es so kommen wird, wie er mir gesagt hat. Kannst du das? Wenn andere Menschen in der Krise sind, ihnen zusagen, fürchte dich nicht. Und kannst du das, wenn du selbst in der Krise bist, im Dunkel bist, im Lebenssturm bist, anderen noch zusagen, verlier nicht den Mut. Hab Mut. Ich habe mich gefragt, woher diese Stärke des Paulus kommt. Wenn da überhaupt Stärke ist. In der damaligen Zeit als Pharisäer kannte man sehr viele alttestamentliche Bibeltexte auswendig und dadurch auch inwendig. Es soll Rabbinen gegeben haben, die das ganze Alte Testament auf Hebräisch auswendig konnten. Und das war kein Einzelfall. Und wenn du es nicht nur auswendig kennst, sondern wirklich verinnerlicht hast, was in Jesaja 43 zum Beispiel steht, dann kannst du dir selbst Mut zusprechen. Auch das möchte ich von Paulus lernen. Und anderen Mut zusprechen. Da heißt es, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. So im normalen Alltagslebenssturm ist es manches Mal wie weg, oder? Ich möchte es mir erst selbst zusprechen. Fürchte dich nicht und dann auch anderen, so wie es Paulus hier tut. Auf den wahren Gott hinweisen. Paulus ermuntert alle, etwas zu essen. Esst etwas, das ist gut für eure Rettung. Nach diesen Worten nahm er Brot, dankte Gott vor den Augen aller, brach es und begann zu essen. Da fassten alle Mut und aßen ebenfalls. Auch das erinnert euch vielleicht an eine Situation, die aussichtslos schien. Da heißt es bei Jesus, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Denn das waren 5000. 5 Brote, 2 Fische, keine Chance, die kriegen wir nicht satt. Hier sind wir im Sturm, im Orkan. Da heißt es bei Jesus, er nimmt die 5 Brote und die 2 Fische, blickt zum Himmel auf, spricht den Lobpreis, bricht die Brote und gibt sie den Jüngern. Die Jünger aber geben sie den Leuten und alle essen und werden satt. Aussichtslos, menschlich gesehen. Und Jesus weist ganz klar darauf hin, es ist Gott, der jetzt eingreift. Woher nimmt der Paulus diese Gotteszentriertheit, diese Ausrichtung auf Gott, dass dann, wenn alles verloren scheint, er nicht auf sich hinweist, weder auf sein Elend noch auf seine Stärke, sondern auf Gott? Woher nimmt er das? Er hat offenbar, und wir waren damit hineingenommen bei unserem Gang durch die Apostelgeschichte, so viel mit Jesus erlebt, dass er wirklich ihn kennt. Und deshalb weist er auf den wahren Gott hin. Wir bekommen keine Nachricht, ob sich da welche bekehrt haben. Wir bekommen keine Nachricht, ob sie mehr von Gott verstanden haben. Aber ich bin mir sicher, stell dir vor, du erlebst das mit, wie du am Untergehen bist. Und das über so lange Zeit. Und es ist alles hoffnungslos und keine Rettung mehr. Und dann weist Paulus auf diesen Gott, der eingreift. Paulus dankt seinem Gott vor allen anderen im Boot. Er gibt wirklich Gott die Ehre und er zeigt, egal wie die Situation ist, dieser Gott herrscht. Ein letzter Punkt, dann kommen wir zum Ende. Ich möchte von Paulus gerne lernen, mich nicht niederringen zu lassen. Durch äußere Nöte und Schwierigkeiten, durch innere Nöte und Schwierigkeiten, sondern ich möchte das von ihm lernen, was er im 2. Korintherbrief geschrieben hat. Wir haben vorhin einen Teil davon gelesen, gehört. Da heißt es, 2. Korinther 4, Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, ich staune, wie du auch bei Paulus in dieser Situation warst und wie er einfach mit dir in Verbindung stand, von dir gehört hat, was du vorhast und wie er anderen Mut zuspricht und andere auf dich hinweist. Ich staune, wie Paulus nicht auf das Sichtbare schaut, sondern auf das Unsichtbare, das, was du verheißen hast. Ich möchte lernen von dir, wie vertrauenswürdig du bist und wie freundlich du bist. Und wie gütig du bist und wie mächtig du bist und wie du wirklich im Regiment sitzt. Danke, dass wir uns auf dich absolut verlassen können. Danke, Herr, dass du unser Gott bist. Amen.